SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Gregor Papsch und vor allem mit der neuropolitischen Philosophin Dr. Lia Yu. Herzlich willkommen hier bei SWR Kultur, Frau Yu.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ein Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist Ihr Buch, das gerade erschienen ist. Es heißt Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert. Bevor Sie uns davon erzählen, Frau Yu, müssen wir etwas klären, was Neurologen machen, was Philosophinnen und Politikwissenschaftler umtreibt. Von all dem kann ich mir ja ein Bild machen. Aber womit beschäftigt sich eine neuropolitische Philosophin?
Also eine neuropolitische Philosophin beschäftigt sich mit all dem, was unter unserer Schädeldecke vor sich geht, während wir über die großen Fragen des Lebens nachdenken und diese mit unseren Mitmenschen politisch aushandeln. Das klingt jetzt immer noch etwas abstrakt, aber fragen Sie sich mal selber, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, ob Sie jemals eine Erfahrung gemacht haben politisch, wo Sie selbst vielleicht etwas anderes denken, als Sie eigentlich sagen, und bei anderen Menschen auch beobachten, dass Sie wahrscheinlich etwas anders fühlen, als Sie eigentlich handeln.
Das heißt, Sie versuchen, politische Phänomene, Haltungen, Einstellungen mithilfe von Erkenntnissen aus der Hirnforschung zu erklären. Gibt es sowas wie eine Leitfrage der Neuropolitik?
Ja, also was macht das Gehirn, während Menschen Politik machen? Das könnte man so als Leitfrage beschreiben. Mhm. Und ich habe gerade absichtlich Schädeldecke gesagt, weil wir können ja das Gehirn nicht direkt sehen. Also das ist ganz wichtig. Da unterscheidet sich die Neuropolitik von der politischen Psychologie, wo wir Menschen fragen können, was sind ihre Einstellungen zu Abtreibung, was sind ihre Einstellungen zu der Klimakrise. Aber bei Neuropolitik fragen wir die Menschen tatsächlich dieselben Fragen, aber vielleicht sieht man quasi auf der Hirnebene, also im Hirnscanner, Aktivitäten in Gehirnbereichen, die sagen etwas anderes. Mhm. Also ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt tatsächlich sehr viel Hirnforschung zu Rassismus. Und wir geben eigentlich von uns selbst nicht gerne zu oder gar nicht zu, dass wir selbst Rassisten sind. Selbst wenn Sie bei Rechtspopulisten schauen, die beschreiben sich ja nicht direkt als Rassisten, sondern oft als Patrioten oder Ethnonationalisten. Also niemand gibt es gerne zu, ja? Und gleichzeitig passiert es doch. Und da kann man sehen, in einem Hirnscanner, sagen wir mal, wir zeigen einer Person verschiedene rassifizierte Gruppen, Menschen mit anderen Hautfarben, und man selbst sagt so, ich mag die eigentlich alle und ich habe kein Problem mit denen, aber im Gehirn ist zum Beispiel die Insula und die Amygdala aktiv. Also die Insula ist bei Ekel wichtig und die Amygdala auch bei Furcht. Und tatsächlich, die Rassismusforschung zeigt, dass diese beiden Gehirnareale nebst anderen bei Rassismusreaktionen stark sind.
Also Sie sagen, Rassismus ist ein Stück weit angeborene Veranlagung und damit also nicht nur ein soziales Phänomen. Ist das jetzt mehr als eine These? Können Sie das denn belegen?
Ja, es gibt tatsächlich viele Studien dazu, dass schon Kinder im Säuglingsalter zwischen der Hautfarbe ihrer Mutter und der Hautfarbe anderer Menschen unterscheiden können. Bis zum 5. Lebensjahr ist die sogenannte Infrahumanisierung stabil. Also das heißt, dass ich meine eigene Ingruppe, die wir ja alle haben, also wir fühlen uns alle verschiedenen Gruppen zugehörig, sei es kulturell, sei es ethnisch, sei es unsere Familie, unsere Freunde und so weiter. Und bis zum 5. Lebensjahr diese Infrahumanisierung bewirkt, dass wir tatsächlich diese Menschen, die Teil unserer Innengruppe sind, dass wir die sehr viel besser humanisieren können. Also wir können ihnen viel komplexere Emotionen zuschreiben. Wir können uns viel besser in die hineinversetzen als Menschen, die nicht zu unseren Gruppen gehören. Mhm. Und da kann man tatsächlich sagen, ja, es ist angeboren, aber natürlich, Rassismus ist auch eine politische Ideologie, ja, und diese Ideologie muss man schon irgendwo beibringen. Also zwei verschiedene Dinge kommen da zusammen, aber was ich immer versuche, auch vor allem im deutschen Diskurs, weil wir doch sehr moralbehaftet sind, also wenn Sie Leute in Deutschland fragen, können Kinder rassistisch sein? Mhm. Und das beschreibe ich ja auch in meinem neuen Buch Hirn statt Moral, also schon auf Seite 1 stelle ich dem Leser diese Frage, kriegt man in Deutschland, würde ich mal sagen, von linksliberaler Seite die Antwort, nein, Kinder können nicht rassistisch sein, es ist das System. Mhm. Und wenn man das System ändert, dann behebt man Rassismus. Und tatsächlich liegt die neuropolitische Antwort leider irgendwo in der Mitte.
Aber die Hirnforschung wird jetzt natürlich nicht sagen, Kinder sind rassistisch, sondern die wird sagen, Kinder sind, wie sie sind.
Also Kinder haben ausgrenzende Gehirne. Mhm. Und ich sage eben, es geht gar nicht darum, hier den Zeigefinger zu zeigen, sondern einfach zu verstehen, also die Neuropolitik für mich als neuropolitische Philosophin, es geht darum zu verstehen, wer sind wir eigentlich als Menschen? Wie ticken wir eigentlich? Und das auch quasi wertfrei einfach mal anzuschauen, damit wir wirklich effektive Strategien, sagen wir mal, in den Kitas und Schulen haben können, um Kinder offener zu machen, ja, anstatt nur die Moralberieselung von oben.
Dann ist die entscheidende Frage, wie groß ist denn eigentlich der Einfluss des Gehirns? Also da zermartern sich ja seit Generationen, Frau Ju, Soziologin und Politikwissenschaftler, das Hirn darüber, wie Gesellschaften funktionieren, was sie zusammenhält und auseinanderdriften lässt. Und da sagen sie jetzt, vieles davon ist von vornherein in unseren Gehirnen angelegt. Das heißt also, nicht meine sozialen Prägungen erklären mein Verhalten, sondern schlicht die Evolution. So einfach ist das?
Nichts ist so einfach. Und was ich wirklich an der Neuropolitik, also ich komme ja, ja als politische Philosophin ran. Ich habe ja erst Politikwissenschaften und politische Philosophie studiert. Ich komme quasi als Außenseiterin an die Neurowissenschaft. Aber was ich so toll daran finde, ist, dass nichts einfach ist. Ja, also das Hirn ist weder gut noch böse. Es ist eben ideologiefreier. Man hat nicht nur eine marxistische, eine konservative, eine liberale Ideologie, wer wir als Menschen sind, sondern es zeichnet sich tatsächlich ein differenziertes Bild ab. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie viel Einfluss hat das Hirn? Also das ist fundamental natürlich. Aber gleichzeitig das Wunderbare an uns Menschen ist, das muss man auch dazu sagen, ist, wir können uns eine neue Realität und Gesellschaft schaffen. Und wir können uns Institutionen und soziale Strukturen schaffen, Systeme schaffen, wo wir damit umgehen können. Also ich glaube, es geht vor allem, sagen wir mal, nochmal bei Rassismus, es geht nicht darum, ein komplett unrassistisches Gehirn zu haben. Ja, das ist vielleicht auch unmöglich, wenn man tatsächlich in die Forschung schaut. Also wir alle haben diese Fähigkeit, Menschen zu entmenschlichen. Das kann man vielleicht gar nicht ganz ausmerzen, aber man kann lernen, damit umzugehen und vor allem in der politischen Diskussion und im politischen Raum damit umzugehen und sich auch in den Gegner hineinversetzen zu lernen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie ja, das Hirn gibt uns gewisse Verhaltensweisen grundsätzlich vor. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Rassismus. Sie haben eben schon gesprochen von In-Gruppen, von Out-Gruppen, vom Denken in Zugehörigkeiten, eben schon bei Kindern. Und dieses Denken führt im Zweifel zur Ausgrenzung und einer, so nennen Sie das, Dehumanisierung meiner Mitmenschen, wenn sie nicht in meiner Gruppe sind. Können Sie das mal genauer erklären, was das mit uns macht?
Ja, also wissen Sie, ich habe selber mich angefangen, mit diesem Phänomen der Dehumanisierung oder auf Deutsch quasi Entmenschlichung zu beschäftigen, weil ich frustriert drüber war, wie die Konzepte, die wir normalerweise haben, um Ausgrenzung beschreiben, also sei es Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter, ja, dass die eigentlich in unserer Zeit uns nicht mehr so viel helfen. Weil, wie gesagt, wenige Menschen, die wirklich rassistisch sind, beschreiben sich gerne als Rassisten. Oder Menschen, die sexistisch sind, beschreiben sich offen als Sexist oder tragen ein T-Shirt, wo drauf steht, ich bin stolz, Sexist zu sein, ja. Mhm. Also ich habe gemerkt, all diese Formen der Ausgrenzung sind eigentlich Formen der Dehumanisierung. Und die politische und soziale Neurowissenschaft, mit der ich mich dann beschäftigt habe und wo ich dann auch quasi mit drin war im Forschungsfeld, die beschäftigt sich mit Ausgrenzung sehr stark als Entmenschlichung. Und was heißt das im Gehirn? Also im Gehirn heißt das buchstäblich, dass sich ein Gehirnareal, das mit Empathie und dem sich hineinversetzen in andere Menschen zu tun hat, dass sich das buchstäblich ausschaltet. Wenn ich jemanden nicht mehr als Menschen wahrnehme, wenn ich jemanden als jemanden in einer Out-Gruppe wahrnehme, der ganz, ganz weit weg in seiner Menschlichkeit von mir und meinen Leuten ist. Und das finde ich doch schon mal bemerkenswert, dass man das durch die Neuropolitik quasi beweisen kann, ja, dass wenn ich jemanden entmenschliche, dass das im Gehirn dem gleichkommt, wie wenn ich jemanden als Objekt behandle oder kognitiv als Objekt wahrnehme, als Stuhl, als Tisch, als, ich weiß nicht, als Tasse, also als Zimmerpflanze. Also ist wirklich dasselbe geschieht in dem Moment in dem Gehirn. Und das ist schon sehr eindringlich, wenn man das Menschen sagt, finde ich. Also ich habe ja auch lange in den USA gelehrt und gelebt und auch Trump-Studenten gehabt. Und wenn man das Menschen sagt, die normalerweise sich mit solchen Themen wie Ausgrenzung, Dehumanisierung, Rassismus nicht gerne beschäftigen, aber sagt, Leute, schaut mal, da geschieht etwas in eurem Gehirn, das ist so und so und das kommt einer Objektifizierung gleich und das tut euch nicht gut, das tut der Person nicht gut, da kommt man irgendwie noch an die Menschen ran.
Mhm. Haben wir uns evolutionär in die falsche Richtung entwickelt, möchte man spontan fragen. Oder da ist zumindest etwas evolutionär in uns verwurzelt, was uns das Miteinander nicht unbedingt leichter macht.
Ja, also ich freue mich, dass Sie jetzt nachhaken bei dem Evolutionären, weil das ist tatsächlich nicht unwichtig. Ich würde es anders formulieren, nicht haben wir uns falsch entwickelt, sondern hat sich die Welt zu schnell entwickelt. Mhm. Also mein Argument auch in meinem Buch ist ja, dass quasi unsere Gehirne den Anforderungen der liberalen Demokratie und einer globalisierten, hyperdiversen Gesellschaft hinterherhinken. Und wenn wir uns mal überlegen, also was in den letzten, sagen wir mal, nur 200 Jahren passiert ist, bleiben wir nur bei Deutschland und Europa, ja? Also das ist ja wirklich revolutionär, es ist bahnbrechend und es ist aber auch viel zu schnell gewesen für unsere Gehirne. Und evolutionär, da haben Sie recht, also das hat uns mal geholfen. Also wir mussten in kleinen Gruppen agieren, das heißt, das war unsere Ingruppe. Wir mussten unsere Ingruppe sehr gut verstehen, wir mussten zusammen kooperieren gegen Feinde, gegen Umweltkatastrophen.
Wir sind auf Bedrohung erstmal geeicht und nicht auf Toleranz.
Genau, wir sind auf Bedrohung geeicht und wir sind auch darauf geeicht, andere Gruppen sehr schnell in Freund und Feind einzuteilen und zu dehumanisieren.
Ja, das passt ja wirklich nicht zu der Politikform, die wir uns im Westen hier ausgesucht haben, der Demokratie, die ja von Verständigung und Kompromissen lebt.
Ja, also genau. Warum sich Politik momentan gerade so schwierig anfühlt für uns alle, ist, dass wir diese neuropolitische Dissonanz erleben. Mhm. Aber Sie haben gerade erwähnt, dass das Aushandeln und den Dialog, also Habermas ist ja gerade gestorben. Mhm. Und ich sehe tatsächlich meine Arbeit und meine Aufgabe und auch die Neuropolitik als eine Form, die Aufklärung zu Ende zu bringen. Also ich habe noch viel Hoffnung für uns als Menschen, weil wo menschliche Gehirne sind, ist Hoffnung. Ja, also wir haben uns auch mit unseren Gehirnen die verschiedenen demokratischen Revolutionen errungen. Ich würde das alles gar nicht so negativ sehen. Also es geht einfach darum, sich selbst zu verstehen. Und worum ich mir momentan viel Sorgen mache, ist, dass die Rechtspopulisten unsere Gehirne neuropolitisch besser verstehen als Linke und Liberale und ja alle demokratiefreudigen Parteien. Die wissen genau, also wie Sie gerade erwähnt haben, wie man auf diese Bedrohungsvulnerabilitäten im Gehirn, wie man die anspricht. Die wissen genau, wie man etwas framet, damit Menschen das Gefühl haben, sie müssen ihre Ingruppe verteidigen und es gibt nur diese eine Ingruppe gegen die Außenwelt. Und da sage ich einfach neuropolitisch, wir können es uns nicht leisten, nicht zu verstehen, wie das Gehirn tickt. Es geht um eine Autonomie. Wir müssen lernen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen und Gefühle sind ja an sich per se nichts Falsches. Also auch Angst. Die Angst einer konservativen Person, der Zweifel eines Verschwörungstheoretikers ist erstmal an sich nichts Falsches. Und auch evolutionär gesehen machte das alles einmal Sinn.
Sie hören SWR Kultur, das Gespräch. Ich bin Gregor Papsch und mein Gast heute ist die neuropolitische Philosophin Lia Yu. Ihr aktuelles Buch heißt Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert, Frau Yu. Und in Ihrem Buch beobachten Sie eine immer stärkere gesellschaftliche Spaltung. Da werden Ihnen viele Recht geben, andere werden sagen, na gut, Meinungsverschiedenheiten gab es immer schon. Gerade das macht ja eine heterogene demokratische Gesellschaft aus. Wo genau sehen Sie denn die Gräben, die Sie zuschütten möchten?
Hirnbezogen sehe ich die Gräben bei der Dehumanisierung und bei der Unfähigkeit, eine andere Person zu mentalisieren. Was heißt das? Mentalisieren, das heißt tatsächlich, dass ich mich einfach in die Gefühls- und Gedankenwelt eines Gegenübers hineinversetzen kann. Das ist eine kognitive Fähigkeit, die entwickeln wir kulturübergreifend bis zum 4. Lebensjahr. Also das haben die auch in Afrika bei Sammlern und Jägern getestet. Ja, also das ist wirklich verschiedene Kulturen, verschiedene Gesellschaften, wir alle können das. Tatsächlich tun sich Menschen, die neurodivers sind und auf dem autistischen Spektrum sind, schwerer damit, als kleine Kinder zu mentalisieren. Und mentalisieren heißt wirklich erstmal, es heißt nicht, ich empfinde deinen Schmerz, das ist noch nicht Empathie. Das heißt nicht, ich stimme mit dir überein. Das heißt wirklich nur, ich verstehe, dass du ein Mensch bist, der anders ist als ich. Also du denkst nicht wie ich, aber du denkst so und so. Mhm. Und das, glaube ich, das verlernen wir gerade rapide. perfide in der momentanen Politiklandschaft, in der Polarisierung, wo wir uns gegenseitig nicht mehr als Menschen wahrnehmen. Also sei es eine AfD-Wählerin oder sei es ein Verschwörungstheoretiker, die werden sehr schnell als moralisch böse und also quasi evil, um das auf Englisch zu sagen, abgestempelt. Natürlich kann es sein, dass da politische Thesen sind, die tatsächlich böse sind in dem Sinne, aber die Menschen an sich und viele, viele, auch AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, die sind ja irgendwo in der Mitte. Also vor allem, wenn man schaut, wie viele Menschen die AfD unterstützen. Es gibt Migranten, die die AfD in Deutschland unterstützen. Ja? Warum ticken die so? Was führt die dazu? Und das nachvollziehen zu können, das haben wir leider verlernt.
Ich möchte nochmal nachfragen, warum sind wir Ihrer Meinung nach gerade jetzt so anfällig für diese Polarisierung, die Sie gerade beschreiben? Warum nimmt das gerade jetzt so zu? Sind wir wieder beim Thema Überforderung?
Nee, ich würde das historisch tatsächlich noch präziser abstecken. Also einmal in der deutschen Nachkriegszeit, natürlich aufgrund des Holocausts und des Faschismus, mussten wir einen ganz klaren Moraldiskurs entwickeln, wo wir sagen, das wollen wir nicht und die Würde des Menschen ist unantastbar und so wollen wir es und die Welt quasi in sehr stark schon schwarz und weiß moralisch abstecken. Das hat alles seine Richtigkeit, aber was wir momentan entdecken, ist, dass das bei vielen Menschen, auch bei vielen jungen Menschen, nicht mehr ankommt. Und da sage ich, wir müssen verstehen, wie wir noch in den Hirnen der Menschen ankommen. Wir müssen diese Mechanismen verstehen. Es ist nichts falsch an der Moral, ja, aber es ist die Strategie, fährt nicht. Und dann argumentiere ich noch, dass wir nach dem Kalten Krieg in der westlichen Welt zu optimistisch waren. Also wir sind davon ausgegangen, dass der Liberalismus quasi à la Fukuyama siegt oder siegen wird. Ja, also der Kommunismus ist kollabiert und wir, der freie Markt und liberale Werte, die würden schon ausreichen oder die würden automatisch zu liberalen Gesellschaften führen. Und hinter all dem, ja, also dem ersten Beispiel Deutschland, aber auch dem zweiten Beispiel Kalter Krieg, steckt eigentlich ein Menschenbild. Und das spreche ich in meinem Buch eben durchgehend an. Da steckt ein Menschenbild, das der neuropolitischen Auffassung des Menschen nicht entspricht. Das ist ein viel zu optimistisches, viel zu rationales Menschenbild.
Okay, zurück nochmal zur Rolle der Hirnforschung. Wenn mir der Name Lia Yu begegnet, dann begegnet mir Zustimmung, aber auch Kritik. Vor allem, wenn es darum geht, um die Frage, wie und ob Hirnforschung auch konkrete politische Einstellungen erklären kann. Also ob ich die Linke oder die AfD wähle, ist das auch genetisch angelegt? Und da sagen Sie, es gibt so etwas wie liberale und autoritäre Gehirne. Wo ist der Unterschied?
Also ich sage nicht, dass etwas genetisch angelegt, also es gibt nämlich auch ein Feld, das heißt Genopolitik und da geht es tatsächlich darum zu behaupten und damit stimme ich überhaupt nicht überein, dass wir genetisch irgendwie festlegen können, das Wahlverhalten eines Menschen festlegen können. Das sage ich nie, sondern ich frage wirklich, wer sind wir als Menschen und wer sind wir als politische Menschen? Und dort in der politischen Neurowissenschaft, das bin jetzt ja nicht nur ich, das ist ja wirklich ein respektiertes Feld, da gibt es viele Leute, die zu den sogenannten liberalen und konservativen oder autoritären Hirn forschen. So. Und jetzt, das heißt nicht, dass das Hirn ja irgendwie mit einer kleinen Flagge da unter unserer Schädeldecke steckt und sagt, ich bin links oder ich bin liberal, sondern es geht wirklich darum, zu fragen, Menschen zu fragen, wo würden sie sich politisch eher einordnen, also oder was wählen sie normalerweise? Und dann bei diesen Menschen im Gehirn zu schauen, gibt es Unterschiede? Und die gibt es tatsächlich. Also zum Beispiel bei Menschen, die eher, sagen wir mal, liberal sind, die haben buchstäblich mehr graue Hirnmasse im sogenannten Anterior Cingulate Cortex. Das ist ein Gehirnareal, das hat mit Ambiguität zu tun. So, und ich habe ja vorher schon die Zukunft erwähnt. Also diese Menschen tun sich tatsächlich mit einer Zukunft, wo man sagt, Leute, wir wissen nicht genau, wie es jetzt ausschaut in diesem Land in 10 Jahren, aber wir haben das und das Potenzial und wir haben vielleicht Einwanderer, die kommen aus den und den Ländern und die kennt ihr noch nicht, die sind noch fremd, aber das sind Fachkräfte, die wir brauchen. Da tut sich ein liberales Gehirn einfacher mit. Ja? Und ein konservatives Gehirn sagt, nö, das ist Gefahr, das ist Ungewissheit, das möchte ich nicht.
Jetzt betonen Sie ja oft, dass Sie keine Hirnforscherin sind. Trotzdem folgern Sie, dass autoritäre Gehirne irgendwie weniger flexibel sind und anfälliger auch für Stereotypen und Schubladendenken. Das schwingt so ein bisschen mit, das ist zumindest mein Eindruck, das sind problematische, wenn nicht sogar die schlechteren Gehirne, weil sie im Zweifel der Demokratie Schaden. Ist das nicht auch eine Form von Ausgrenzung? Beziehungsweise eine Argumentation, die in In- und Out-Gruppen denkt, also Ideologie befördert?
Natürlich ist es eine Wertung. Und die Wertung kommt aus der Frage, also die stelle ich als politische Philosophin, was für eine Gesellschaft wollen wir? Ja, das ist eine ganz einfache Frage erstmal, aber es ist tatsächlich die Frage, mit der wir einen sogenannten Gesellschaftsvertrag zusammenbringen und oder uns darauf einigen. Wir müssen uns alle zusammen fragen. Ich habe gerade meine Trump-Studenten erwähnt. Also ich hatte Trump- und Anti-Trump-Studenten. Ich spreche auch in Deutschland oft absichtlich. Also ich suche das Gespräch mit AfD-Wählerinnen und Wählern und Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen von der Demokratie hier, mit sogenannten Querdenkern. Also ich suche das Gespräch, weil ich diese Menschen oft frage, was wollen sie eigentlich in dieser Gesellschaft? Was wollen sie von dieser Gesellschaft? Und dort, wie auch bei meinen Trump-Studenten, kommt heraus, wir wollen eigentlich alle gar nicht so was Verschiedenes. Also nicht unbedingt genau dasselbe, aber wir wollen, niemand möchte wirklich in Armut leben, ja? Niemand möchte wirklich im Justizsystem ungerecht behandelt werden und so weiter und so fort. Niemand möchte wirklich in einer komplett verschmutzten Umwelt leben. Natürlich haben wir verschiedene Ansichten, wie wir da hinkommen, aber sich erstmal zu sagen, so, es gibt etwas, worauf wir uns einigen können, wie kommen wir dahin? Das ist der Ansatz. Und bei den konservativen Hirnen sage ich einfach, wir müssen uns fragen, was für Gehirne wir brauchen in einer globalisierten, hyperdiversen, hochkomplexen Welt. Und da in einigen Stellen ist das konservative Gehirn nicht hilfreich. In anderen Stellen ist es hilfreich. Es war auch evolutionär mal hilfreich, das sage ich immer. Also das sage ich auch gegenüber meinen Kritikern. Ja? Ich bin absolut nicht jemand, der das abstempelt, sondern der einfach fragt, was wollen wir für eine Gesellschaft? Und ganz pragmatisch sagt, gut, dann brauchen wir eben die und die Hirne, um dahin zu kommen. Es geht nicht darum, euch zu schämen, sondern es geht darum, ein besseres Leben für uns alle zu schaffen.
Also Sie sagen, egal ob liberal oder autoritäres Gehirn, es gibt nicht gut und es gibt nicht böse. Aber jetzt könnte man behaupten, Rechtspopulisten, Frau Jühl, sind ja auch nur ihren Gehirnen ausgeliefert. Trotzdem behaupten Sie, Rechtspopulisten sind dann doch böse, weil sie gezielt, Sie haben das ja vorhin schon erwähnt, die Schwächen unserer Hirne ausnutzen, weil sie Negativtendenzen im Gehirn verankern, verstärken. Solche Gehirne müssen umerzogen, liberalisiert werden. So klingt das ein bisschen für mich.
Also Sie haben gerade gesagt, ich sage, Rechtspopulisten sind böse. Nein.
In Anführungszeichen,
nein, das muss ich wirklich ganz zurückweisen, weil böse und gut, das sind moralische Begriffe und ich bin politische Philosophin, ich bin politische Denkerin. Und bei Politik geht es um Macht hauptsächlich und es geht um Sieg. Ja, und was ich sage ist, die Rechtspopulisten, die siegen gerade, also die triumphieren gerade, die gewinnen das politische Spiel, die gewinnen Politik, weil sie das klug machen. Also ich erkenne die quasi an in dem, was sie machen, ja, und dann weise ich das ab. Aber eine politische Abweisung zu sagen, das wollen wir nicht, weil wir nicht so eine Gesellschaft wollen, das heißt nicht, dass ich da jemanden moralisch als böse abstemple. Natürlich, wenn wir darüber philosophisch sprechen wollen, ja, also über ihr Menschen, Verständnis und wirklich, wenn wir wirklich über Moralphilosophie sprechen wollen, dann können wir solche Begriffe verwenden. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, was eigentlich mein Ziel ist. Mein Ziel ist es, erstmal zu verstehen, was wird hier eigentlich gemacht, ja? Und ein bisschen auch mit Peter Sloterdijk zu argumentieren, der ja letztes Jahr von einer Ästhetik des Gegners gesprochen hat. Den Gegner auch quasi in seiner Menschlichkeit zu mentalisieren, aber auch die Strategie, die der Gegner verwendet, einfach klipp und klar darzulegen.
Mit welcher Art von Gehirn sind Sie geboren worden?
Ich bin mit einem ganz komplizierten interkulturellen Gehirn geboren worden. Ja, also bis zum 6. Lebensjahr habe ich nur bayerisch-schwäbisch gesprochen und den hunanesischen Dialekt aus Südchina meiner Eltern. Also ich habe schon von Anfang an quasi, ich bin in Deutschland aufgewachsen mit chinesischen Eltern, die in den 80ern nach Bayern gezogen sind und dann später anderswohin nach Köln. Und dann habe ich meinen Akzent verlernt, meinen Dialekt. Aber ich bin mit einem interkulturellen Gehirn quasi von klein auf groß geworden, wie auch viele Deutsche momentan das auch erleben. Und ich habe immer Kulturen von außen beobachten können, weil ich nie völlig dazugehörte.
Wenn Sie so auf die Rolle des Gehirns abheben, ist doch vielleicht auch eine interessante Frage, wenn Ihnen ein anderes Gehirn gegeben worden wäre, würde diese Lia Yu denn hier ein anderes Buch heute vorstellen?
Absolut.
Also die Frage, auf die ich hinaus will, ist natürlich, wie sehr sind wir diesen Veranlagungen ausgeliefert? Können wir uns von ihnen freimachen? Sie haben ja da schon einige Hinweise gegeben. Ist also sowohl was das Agieren als auch das Rezipieren von Politik angeht.
Also da sage ich nochmal, was meinen Sie mit freimachen? Verstehen Sie? Also wir fragen bei Politik immer, ja, was wollen wir für eine Politik? Das heißt, es geht nicht um absolute Freiheit. Was würde das überhaupt heißen? Sondern es geht darum, Gehirne miteinander zu schaffen, die miteinander kooperieren können, die sich gegenseitig als Menschen sehen können und nicht als Objekte und die in einer Welt mit riesigen Herausforderungen, mit riesigen globalen Herausforderungen, die umgehen können, miteinander und gegenüber diesen Herausforderungen. Wenn wir jetzt von freiem Willen oder absoluter Freiheit sprechen wollen, dann sind wir wieder in der Philosophie. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, als jemand, die selber natürlich als Philosophin angefangen hat, als ich noch ganz klein war, bin ich auch ganz sehr stark bei Hannah Arendt. Also wir müssen beim politischen Denken nicht vergessen, was das politische Denken politisch macht. Und momentan in der Debatte wird alles, es ist sehr verschwommen. Das Private wird politisch, das Politische wird privat. Deshalb sage ich ja auch, ob jemand jetzt, sagen wir mal, privat rassistisch ist, das ist natürlich nicht schön. Und glauben Sie mir, ich habe als asiatische Frau in Deutschland auch schlimmen Rassismus privat erfahren und weiß, wie schmerzhaft das ist. Aber politisch können wir das vielleicht nicht jemandem abverlangen. Also das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, was diese Person politisch im öffentlichen Raum macht, weil darum geht es erstmal in der demokratischen Politik.
Können wir noch ein bisschen reden über Lia Yu und ihre persönlichen Prägungen auch?
Sehr
also
gerne.
Ihre Eltern sind aus China nach Deutschland gekommen, sie sind hier aufgewachsen, haben dann in den USA, auch in Taiwan gelebt und gearbeitet. Heute leben sie wieder in Berlin. Wie sehr hat denn ihre persönliche Geschichte sie und ihren Denkansatz geprägt?
Unheimlich. Also ich habe dadurch, dass ich in Deutschland ja schon an verschiedenen Orten war, hat mich das schon sehr geprägt. Dazu muss man sagen, also meine Eltern sind zu dem Zeitpunkt mit einem Stipendium des Lutherischen Missionswerks nach Deutschland gekommen, weil mein Urgroßvater in China Pfarrer war und die Lutherische Kirche geleitet hat, auch während der maoistischen Terrorzeit. Da habe ich mich deshalb schon sehr für Totalitarismus interessiert und dann durch meine deutsche Geschichte habe ich mich umso mehr noch für Totalitarismus und die Gräuel des 20. Jahrhunderts interessiert und dann gleichzeitig die Erfahrung zu machen, dass ich als asiatische Frau, vor allem in dem Fach, wo ich bin, politische Philosophie, Politikwissenschaftlerin, oft die einzige Asiatin bin und ja, leider, das muss ich auch sagen, oft entmenschlicht werde, ausgegrenzt werde oder stereotypisiert werde von Menschen, die wunderschöne, also Moralphilosophen, politische Philosophen, die wunderschöne Dinge über Menschenrechte und menschliche Würde sagen und gleichzeitig mich nicht anerkennen, ja, als Menschen. Und das ist eine Erfahrung, glaube ich, die machen viele Menschen in Deutschland. Die machen auch viele junge Menschen in Deutschland. Wir haben mehr und mehr interkulturelle Deutsche. Und aus dieser Erfahrung heraus wollte ich aber nicht quasi postkolonialistisch, postmodern sagen, gut, ich möchte mich jetzt nur auf meine Minderheitsidentität beschränken und von dort aus argumentieren. Aber ich wollte herausfinden, was ist es, dass ich als Lia Yu unter meiner Schädeldecke mit all den anderen Menschen, die anders aussehen als ich, teile.
Mhm.
Also ich wollte das universelle Menschliche entdecken und deshalb sehe ich mich auch eher als ja, Modernistin, also ich bin sehr zum Beispiel der Wiener Moderne verbunden, als postmoderne Denkerin.
Und diese Erfahrungen, die Sie gerade beschrieben haben, haben die Sie dann letztlich auch zur Neuropolitik gebracht, weil Sie sich vielleicht gesagt haben, vernünftig ist so ein Verhalten nicht zu erklären?
Das hat mich zur Neuropolitik gebracht, aber auch Erfahrungen mit meinem eigenen Gehirn. Also das junge Gehirn ist ja sehr vulnerabel. Also ich habe mein BA in Cambridge, an der University of Cambridge gemacht. Und da gibt es eine Forscherin, die forscht, Susan Jane Blakemore, die forscht vor allem zu jungen Gehirnen. Und das Gehirn wird quasi gar nicht richtig erwachsen bis, ich glaube, bis zum 23., 22. Lebensjahr. Also mit 18 sind wir leider, trotz Reifeprüfung ist das Gehirn noch nicht völlig reif. Ja? Mhm. Und diese Vulnerabilitäten des jungen Gehirns und die Erfahrung, die ich auch selber mit meinem jungen Gehirn da gemacht habe, die haben mir gezeigt, manche Dinge kann man nicht nur durch bloßes Denken lösen. Also ich dachte, vielleicht kann ich da irgendwie rauskommen, wenn ich das rational durchdenke, habe ich gemerkt, wow, da ist ein Organ in mir, ja, das verstehe ich nicht ganz. Und dann bin ich in die USA, habe dort in New York promoviert und tatsächlich zu dem Zeitpunkt ist da die politische und soziale Neurowissenschaft ist ja dort großteils entstanden und die war dort aktiv und da hatte ich eben das Glück, mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu können.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ne? Also das Fachgebiet Neuropolitik ist ja ein relativ junges Phänomen. Sie schreiben gerade die Politikwissenschaften, die klassischen Politikwissenschaften haben sehr lange diese neurokognitive Forschung ignoriert, haben sich geweigert, geradezu sie anzunehmen.
Also ich meine, das Problem, also diese Herausforderung haben wir immer noch. Mhm. Naja, das ist, sagen wir mal, in Deutschland bedingt dadurch durch die Geschichte. Ne? Zum Beispiel, dass Biologie und Politik während des Nationalsozialismus, auch mit Eugenik und so weiter, einfach schreckliche Dinge sind passiert, als Biologie und Politik zusammenkamen. Man verbindet eigentlich das Biologische, also das Politisieren des Biologischen mit etwas Negativem. Und natürlich Politikwissenschaftler haben eine ganz andere Phänomenologie, also Herangehensweise an die Welt, weil sie also sich eher auf Umfragen berufen, weil sie sich auf andere Methoden berufen. Und wie gesagt, da ist das Menschenbild auch anders. Also ich muss Ihnen sagen, die Politikwissenschaftsfakultät an der Columbia-Uni, wo ich ja war, die eine der besten in der Welt ist, die konnte Trump nicht vorhersagen. Ja? Mhm. Das war 2015, weil viele Politikwissenschaftler da, nicht alle, also ich hatte ein, zwei ganz wunderbare Doktorväter, Menschen, die politisch schon gesehen haben, dass es etwas Dunkles im Menschen gibt und dass dieser Optimismus nach dem Kalten Krieg, von dem ich gerade gesprochen habe, dass das eigentlich so nicht stimmen kann. Aber im Großen und Ganzen gab es doch ein sehr positives Menschenbild irgendwo. Man dachte sich, gut, Obama ist jetzt Präsident und die Welt, die Geschichte geht bergauf. Und da habe ich aber immer, um wieder darauf zurückzukommen, auf meine deutsche und auch chinesische Vergangenheit oder den Background, habe ich immer Politik von der Katastrophe her gedacht. Also für mich war alles immer furchtbar fragil. Ich habe meine BA-Arbeit über Carl Schmitt geschrieben und Leo Strauss und Hannah Arendt, also alles Menschen aus verschiedenen politischen Richtungen natürlich, die die Fragilität auch der Weimarer Republik verstanden haben. Und wenn man nicht so optimistisch ist, dann möchte man auf einmal schauen, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Kann ich irgendwie an eine biologische Realität rankommen? Und das fand ich wirklich als asiatische Frau auch erfrischend, weil da war ich als Mensch auch drin. Ja? Also das Gehirn, das da untersucht wird, ist auch mein Gehirn, obwohl ich anders aussehe.
Das heißt, nochmal zurück zur Frage der Politikwissenschaften. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, da ist in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen eine Sicht der Welt aufgebaut worden, mit dem unsere Gehirne eigentlich gar nicht übereinstimmen.
Korrekt. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich das, wenn ich diese Kritik erhebe, dass es natürlich Menschen geben wird und Disziplinen geben wird, die sich dagegen wehren.
Das ist nicht nur die Politikwissenschaft, ne? Also ja, beispielsweise auch die Soziologie. Der Soziologe Stefan Hirschauer ist mir begegnet, der sagt, von Hirnscans auf Rassismus zu schließen, das geht gar nicht, das greift viel zu kurz, wird der Komplexität des Lebens nicht gerecht, Toleranz, Intoleranz, das wird sozial gelernt.
Ja, wissen Sie, was interessant ist? Wenn ich meinen schwarzen Studierenden oder also in den USA, aber auch hier in Deutschland von diesen Hirnscans erzähle, die finden das überhaupt nicht problematisch, weil die mit der tatsächlichen rassistischen Komplexität des Lebens konfrontiert sind, weil sie das als befreiend empfinden, wenn man versteht, was in dem Gehirn des ausgrenzenden Menschen vor sich geht. Wenn man als schwarzer Mann von der Polizei in den Wagen geschoben wird, aber weiß aufgrund der Neuropolitik, wenn ich jetzt mit dem Polizisten über meine Gemüsepräferenzen spreche, dann humanisiert der mich. Also ich frage mich, ob der Soziologe, den Sie gerade erwähnt haben, tatsächlich so eine Erfahrung mal gemacht hat.
Sagt die neuropolitische Philosophin Lia Jusi ist heute mein Gast hier im Gespräch bei SWR Kultur. Und das Buch, über das wir reden, heißt Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert. Frau Ju, Hirn statt Moral, warum sind das eigentlich Gegensätze?
Ja, das ist ein bisschen kontrovers mit meinem Wiener modernen Schalk erdacht worden. Das ist ein bisschen Karl Kraus mit einem Zwinkern. Also,
aber Sie stimmen schon zu, dass in Deutschland zu viel moralisiert wird. Das lese ich zumindest aus dem Titel, dass zu viel Ideologie mitschwingt bei allem, was wir
Genau, also es wurde in vor allem letztes Jahr einige Bücher, es ging um Moral, es hieß, wir brauchen mehr Moral, ja. Und mein Buch fängt tatsächlich, der erste Absatz fängt damit an, der sagt, eigentlich ist alles gesagt. Wir wissen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wir wissen, dass Menschenrechte wichtig sind. Und trotzdem, obwohl wir das alles wissen, warum geschieht nichts? Und das wollte ich quasi uns auch als deutsche Nation, wollte ich uns sagen, so, Moral ist natürlich wichtig, aber uns auch so ein bisschen davon befreien, zu fragen, was steckt da eigentlich dahinter? Und wenn man Gespräche in Deutschland führt, die ich ja führe kreuz und quer und auch mit verschiedenen Gruppen, sozialen Gruppen, dann hört man, dass viele Menschen von dieser Moral, von diesem Moraldiskurs erschöpft sind und sich abklinken, auch viele junge Menschen, ja. Und mir geht es beim politischen Denken, wir müssen pragmatisch sein in der Politik, in der demokratischen Politik. Wir müssen wirklich denken, darüber nachdenken, wie kommen wir in den Köpfen der Menschen an.
Also.
Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann sieht es leider politisch düster aus für uns.
Wie können wir es denn hinkriegen? Ich zitiere, Toleranz und Inklusion können und sollten unseren Hirnen beigebracht werden. Schreiben Sie, wie soll das erreicht werden? Sie empfehlen ja eine bewusste Mentalisierung zu praktizieren. Was heißt das?
Also das heißt, wir wissen, wir haben gerade von meiner Bilingualität oder Bikulturalität gesprochen. Zum Beispiel tun sich bilinguale Menschen einfacher damit zu mentalisieren. Also ich habe gerade schon ein bisschen erklärt, ne, was mentalisieren bedeutet. Ich kann mich in den Kopf eines anderen Menschen hineinversetzen. Man kann mentalisieren, aber auch durch gewisse Verben. Also Verben, die einem helfen, jemanden zu mentalisieren, das kann man beibringen. Das kann man medial auch triggern. Also wir müssen einfach ein anderes Handbuch haben, wie wir damit umgehen. Und in meinem Buch, das kann ich jetzt quasi nicht mit einem Satz beantworten, aber Sie haben es vielleicht schon im Gespräch rausgehört, in meinem Buch schreibe ich ganz detailliert darüber, wie man in der Bildung, in der Städteplanung, in der Zivilgesellschaft, wie man ganz anders rankommt und wie man auch über eigene Vorurteile spricht und wie man über das Gehirn als ein autonomes Organ spricht. Also nochmal die Aufklärung zu Ende zu bringen, ja? Also ich sehe das ganz kantianisch. Mein Ansatz ist in dem Sinne ganz kantianisch, dass wir autonome quasi Herrscher unserer eigenen Gehirne werden. Darum geht es.
Ein Satz, der mir nachgegangen ist, wir müssen unser Gehirn den Bedingungen anpassen, unter denen wir leben wollen.
Also ich glaube daran, Herr Papsch. Also Gespräche wie unsere und vor allem eine Diskursverschiebung, ich glaube daran, dass es möglich ist und ich glaube auch, dass viele Menschen sich sehnen. Viele Menschen sehnen sich nach einer neuen humanisierten Sprache und nach einem neuen Diskurs und können eigentlich mit der momentan moralbehafteten und auch polarisierten Atmosphäre nicht mehr umgehen.
Mehr Hirn heißt also, wir müssen verstehen lernen, was Menschen zu bestimmten Einstellungen bringt. Sie merken schon, ich versuche so ein kleines Fazit schon zu ziehen, was uns triggert, warum wir darauf anspringen. Und nur wenn wir das verstehen, kann eine Gesellschaft funktionieren, können wir zusammenleben und wir müssen uns dafür noch nicht mal unbedingt mögen. Richtig zusammengefasst?
Ja, richtig zusammengefasst und vielleicht dazu noch zu sagen, das liberale Gehirn fühlt sich nicht immer gut an. Also liberale Menschen sind auch, das zeigt auch die Forschung, die sind im Schnitt unglücklicher als konservative Menschen. Das heißt, das wurde uns auch noch nie wirklich vermittelt, ja. Also liberale Demokratie ist schwierig. Toleranz ist schwierig. Toleranz bedeutet, dass ich jemanden aushalte, damit wir eine geteilte Diversität haben können. Dass ich auch aushalte, dass jemand privat vielleicht etwas macht, was ich nicht möchte, damit wir keinen totalitären Staat haben, der die Privatsphäre diktiert. Also ich finde dieses quasi, nochmal auf Emotionen zurückzukommen, es gibt eine Emotion in der liberalen Demokratie, die wurde den Menschen uns eigentlich gar nicht genug vermittelt und das ist eine Emotion des Unbehagens. Und das ist in Ordnung, das ist der Preis. Das Unbehagen ist der Preis für die Demokratie.
Sie sagt mir am Telefon, dass Sie jetzt oft nach konkreten Ratschlägen gefragt werden, wie man der AfD beikommen kann, gerade wenn Sie in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs sind. Wie reagieren Sie dann?
Also ich sage immer, wenn eine Partei es schafft, sich selbst zum Märtyrer zu stilisieren und demokratisch gewählt wurde, was ist die AfD ist. Also es gibt Menschen in Deutschland, die wählen die AfD. So ist es. Und ich beschäftige mich auch mit Menschen, wo man eben linksliberal nicht mehr erklären kann, warum sie die AfD wählen, wie zum Beispiel Migranten. Und in meinem Buch habe ich ein recht kontroverses Kapitel zu Migration und genau zu diesen Menschen. Also wenn man das versteht, dann geht man eigentlich ganz anders an die Sache und auch die Wähler ran. Also dann sind die nicht, man stempelt die dann nicht nur einfach ab, sondern man nimmt die auf gewisse Weise als Gegner ernst. Und ich glaube, das brauchen wir, um wirklich einen liberal-demokratischen Sieg, ja, ich benutze ganz absichtlich das Wort Sieg. Wir müssen den demokratischen Sieg, den Triumph wollen. Und wir sollten weniger sagen, die AfD ist böse, sondern wir sollten mehr sagen, die AfD liegt falsch. Dort und dort und dort und dort. Weil sonst das moralische Abgrenzen, das hält nicht mehr lange. Und das wissen die Leute auch. Ich werde jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, zur Brandmauer gefragt. Ich sage, die Brandmauer ist längerfristig nicht haltbar. Und viele, viele Menschen in diesem Land wissen das. Mhm. Die nicht öffentlich sich trauen, das zu sagen, die wissen, das ist nicht haltbar. Und was ich sage, ist, wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine richtige, nicht nur moralische Strategie gegen die AfD und sie wirklich als Gegner ernst nehmen und wahrnehmen. Darum geht es.
Und die Strategie besteht erstmal im Verstehen, wie wir als Menschen, wie wir als politisch denkende Menschen funktionieren, auch aufgrund unserer Veranlagungen des Gehirns. Aber was heißt das für den konkreten Austausch, für das konkrete Miteinander?
Es gibt so viele verschiedene Wege, wie man das angehen kann, aber bei Politik, wie gesagt, geht es erstmal um Wähler. Und da geht es darum, Stimmen zu gewinnen. Und diese Wähler muss man erstmal verstehen. Also das klingt jetzt so einfach, ja, aber das passiert tatsächlich zu wenig. Und das Verstehen, das zeigt auch die Forschung bei der Humanisierung, wenn Menschen sich humanisiert fühlen, dann, also es gibt dazu schon lange vor dem Gaza-Krieg auch Studien zwischen Israelis und Palästinensern. Wenn die sich gegenseitig dehumanisiert fühlen von der anderen Seite, dann ist ein friedliches Abkommen, ist das weniger möglich und es führt zu mehr Eskalation und zu mehr Aggression. Und diese Humanisierung tatsächlich, das ist ganz speziell. Also es ist nochmal anders, als wenn ich mich von der Person nicht gemocht fühle. Also wenn ich das Gefühl habe, Papst zum Beispiel, ja, dass sie mich nicht mögen, ist das für mich nicht so schlimm, als wenn ich das Gefühl habe, dass sie mich dehumanisieren, dass ich nicht als voller Mensch betrachtet werde. Das wusste man aber davor nicht. Ne? Also ohne die Forschung dazu könnte man ja sagen, es ist ja beides schlimm. Aber da nochmal auf die AfD-Wähler zurückzukommen, die zu humanisieren und dass die das Gefühl auch haben, dass die humanisiert werden, ich glaube, das ist schon mal ein erster riesiger Schritt, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und darum geht's.
Was macht
das Gespräch?
Was macht Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
Mir macht Hoffnung für die Zukunft, dass Menschen letztendlich, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich irgendwo doch dasselbe wollen. Also wie Sie gerade erwähnt haben, ich habe in Asien gelehrt, ich war in den USA, ich war in England, ich war schon überall in der Welt. Und so verschieden sind wir gar nicht in dem, was wir das gute Leben nennen. Und in meinem neuen Buch, das ich gerade schreibe, also es ist ein philosophisches Buch zum guten Leben, geht es auch darum, also was wollen wir eigentlich vom Leben? Was wollen wir von unserer menschlichen Existenz nach der Entzauberung der Welt, ja, also in der Moderne? Was wollen wir da eigentlich? Und da ist meine Hoffnung, dass Menschen doch schon ein freiheitliches Leben sich danach sehnen. Und dass sie selbst, also von Leuten wie J.D. Vance bis hin zu linksliberalen Menschen, die sprechen alle irgendwie von Freiheit, meinen damit was anderes oder denken sie meinen damit was anderes. Aber es wird viel von Freiheit gesprochen. Und ich denke, auch wenn wir auf den Kalten Krieg zurückschauen und auch auf Deutschlands Geschichte mit der Wende, ich denke, es gibt doch einen Drang nach Freiheit. Daran glaube ich. Das ist meine aufklärerische Hoffnung.
Lia Yu, neuropolitische Philosophin in Berlin. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Papsch.